So, guten Morgen und herzliche Begrüßung zur Fortsetzung, das heißt, man kann ja an jeder Stelle hier einsteigen, unserer Pascal-Lektüre. Wir machen in diesem Semester, machen wir zu zweit das Seminar. Darf ich Ihnen also vorstellen, Dr. Heeremann, der eben hier sich habilitiert an der Hochschule und mit mir zusammen das Seminar macht. Wir wechseln so ab, ich fange jetzt mal an und nachher, irgendwann später setze ich mich hin und dann steht er hier und wir lesen da miteinander. Ich habe gedacht, wir fangen für uns an auf der Seite 93, also das ist die achte der Mappen, der Fragmente-Mappen. Sie können sich aber irgendwie mit reinschauen oder rechts oder links, wenn Sie da mitkommen. Das Stichwort Zerstreuung, Divertissement, das ist ja schon eine Entdeckung von ihm persönlich. Ach so, ich muss erst mal noch generell sagen, also es ist ein Seminar, das heißt, jeder soll sich hier einbringen und was sagen und mischen. Wenn niemand redet, rede ich. Also so fange ich einfach vorne an. Nicht, so geht das so. Es ist möglich, einen Schein zu erwerben, da muss man eine Arbeit schreiben. Ich bin immer eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung, laufe ich immer hier schon rum, sodass man mich da ansprechen kann. Das Thema kann sich jeder selber suchen. Ich habe kein Arbeitsvorhaben, sodass ich da jetzt Arbeiten verteile, weil ich da was brauche für irgendeine Publikation, sondern jeder kann machen, was er will, entweder im Zusammenhang mit dem Pascal oder mit den Themen, worum es geht. Also es ist mir völlig gleich. Ist nur gut, dass wir da vorher miteinander reden, was sich da jemand denkt, wo mir dann vielleicht noch einfällt, was ich als Literatur nennen würde oder so etwas. Und dann ist die Arbeit irgendwann abzuliefern. Dafür gibt es hier Zeiten im Haus, die gelten für mich nicht. Also mir ist egal, wann Sie mir die Arbeit zuschicken, da in den Ferien. Ich bringe sie dann zu Beginn des nächsten Semesters wieder mit dem Zeugnisschein, den Sie da reingelegt haben, und gebe das Ganze dann in der Verwaltung ab, wo Sie es dann wieder abholen können. So habe ich eben gestern dort auch wieder 3 oder 4 Arbeiten abgeliefert, die ich bekommen habe in den Ferien und mit der Benotung dort abgegeben. Wichtig ist, dass es ja nur eine einstündige Veranstaltung ist, sodass also der Schein zunächst mal dann noch ruht, wie Schneewittchen da im Sarg, und erst zum Leben kommt, wenn man zugleich noch einen Teilnahmeschein in einer anderen einstündigen Veranstaltung hat. Da muss man nichts tun, sondern man muss nur eigentlich da sein. Ich lasse keine Anwesenheitslisten rumgehen. Irgendwann kommt das vom Haus aus, so eine Anwesenheitsliste, wo man sich mal eintragen soll. Aber sonst vertraue ich darauf, dass Sie das machen. Klar kann man verstehen, wenn man mehr als 2-mal fehlt, kann man eigentlich dann keine Anwesenheit kriegen, auch wenn man krank ist. Also es hat keinen Schulbetrieb. Das heißt nicht eine Strafe oder so, sondern heißt, weil das eine Arbeitsgemeinschaft ist, im Unterschied zur Vorlesung, kann man von denen, im Sommer sind es 6-mal, im Winter sind es 7-mal, dass wir hier miteinander tagen, kann man halt nicht öfter als 2-mal fehlen. Dann geht es eben nicht. Das ist also so, was dazu sagen wäre jetzt vom Technischen her. Und die Grundlage ist eben, die meisten von Ihnen haben es ja auch, also ist dieses Reklambändchen. Bitte? Das ist eben nicht nötig, sondern wir lesen das einfach miteinander und sprechen das. Eben, es gibt Seminare, wo man eben Referate verteilt. Hier ist das nicht so, sondern es reicht also da schriftlich etwas vorzulegen. Wobei für die Länge dieses Textes es wieder irgendwie auch Regeln hier vom Haus gibt, wie ich gesehen habe. Weil je nachdem, ob man da jetzt auf Bachelor oder auf Master hingeht, muss die Arbeit länger oder kürzer sein. Das sind Dinge, um die ich mich nicht kümmere. Sie müssen ja auch so ein Formular ausfüllen, wie viele Anschläge das sind und was weiß ich. Das ist zum Glück alles nicht mein Problem, sondern ich beurteile nur die Arbeit und gebe sie dann zurück. Und das andere ist eben Sache hier des Hauses dann, was dort geschieht. Deswegen auch mit dem Abgabezeit. Das geht einfach so, wie Sie es schaffen. An sich ist das ja zu Ihrem Schutz gedacht, damit sich die Dinge nicht aufstauen. Wenn man dann erst im nächsten Semester dann 2 Arbeiten zu schreiben hat, das ist kein Vorteil. Darum ist es besser, man hakt das eine ab. Darum sind da solche Bestimmungen da und da gibt es irgendwelche Fristen. Aber wenn Sie es mir zuschicken, meine Adresse steht ja auch im Vorlesungsverzeichnis oder so, dann geht das in Ordnung. Wer sonst noch so technisch was zu fragen, so machen wir das. Und dann, also die, das ist ja eine Blockveranstaltung, eigentlich soll das alle 14 Tage sein, aber das gelingt eben nicht so. Sie haben ja, die Daten stehen ja irgendwo da, dass Sie sehen, das nächste Mal ist schon nächste Woche und in dem Monat drauf ist es, glaube ich, kein Mal und dann erst wieder. Also das kommt einfach dadurch, durch verschiedene Verpflichtungen, die ich sonst noch habe oder mache, dass sich das so verschiebt. Es bleibt jedenfalls bei 7 Mal im Winter und 6 im anderen. So, und wir fangen ja jetzt einfach mittendrin an. Ich erkläre weiter, also nicht zum Pascal nochmal. Es ist einfach so, dass er die Idee hatte, ein Buch zu schreiben zur Verteidigung des Christentums und dass die Materialien von ihm da in Mappen sortiert vorlagen. Und dann ist er gestorben und dann hat man nach dem Tod das herausgegeben. Und es existieren von diesem Original, wir haben das Originalmaterial noch und wir haben zwei Abschriften dieses Originalmaterials, wobei das Originalmaterial zum Teil auch so beschnitten ist. Ich hatte damals auch mal Blätter mitgebracht, vielleicht bringe ich sie noch mal mit, dass Sie mal sehen, wie das, was für einen Zustand das hat und wie das aussieht. Es ist schon erstaunlich, wie man das entziffert. Und dann ist die Frage mit den Übersetzungen, die ist hier nicht die beste, muss man schon sagen. Ein Teil ist verwunderlich, werden das sehen, auch gerade, wenn man anguckt nachher dieses Infinirien oder so bei Geschichten, wo man sagen kann, die Übersetzung ist nicht immer so vollgültig. Wir werden das hier schon sehen, wenn Sie mal gerade aufschlagen, auf der Seite 95, den Absatz da in der Mitte, den kleineren Absatz. Da steht da, doch als ich es genauer bedachte, nachdem ich den Grund für unser Unglück gefunden hatte, wollte ich dessen Ursachen entdecken. Warum er das so übersetzt, möchte ich gern wissen, denn was er hier mit Grund übersetzt hat, das ist Cause im Französischen und was er Ursachen nennt, ist Raison, Gründe. Also das müsste genau umgekehrt hier heißen. Warum er das gemacht hat, entzieht sich mir. Das ist auf der Seite 95, der mittlere kleine Absatz. Also Sie haben eine andere Ausgabe, oder wie? Also das werden wir dann schon sehen. Ich fange jetzt einfach an, also das ist eben die achte Mappe auf der Seite 93 hier. Das ist das Fragment 132, 170. Zu den Fragmentennummern soll vielleicht auch noch was gesagt sein. Wir haben wirklich hier einen völligen Salat inzwischen. Das ist ärgerlich. Wir hatten also jahrzehntelang galt die Braunschweig-Zählung. Deswegen wird die an zweiter Stelle hier auch angegeben immer noch. Das ist ein bekannter, also französischer Philosoph, kein Christ, der hat die Fragmente in einer bestimmten, wie er dachte, systematischen Weise angeordnet und die hat sich über Jahrzehnte lang durchgesetzt als die Anordnung. Sodass, wenn Sie irgendeine Sekundärliteratur in der Hand nehmen zu Pascal und es wird nicht extra gesagt, wonach das geht, dann ist es eigentlich immer die Braunschweig-Zählung. Und weil die dort überall da ist, wird sie eben auch heute jetzt in den Ausgaben an zweiter Stelle genannt. Jetzt, was macht man mit der Zahl davor? Nachdem man inzwischen also da entsprechende Philologie betrieben hat und gesagt hat, jeder hat das irgendwie anders entworfen, es gibt eine Auswahl, wo die Guardini also bevorwortet hat, Rüttenauer, die ist wieder nochmal eine andere Zählung. Also Balthasar hat eine gemacht, das ist auch eine andere Zählung. Also es wimmelt von unterschiedlichen Zählungen. Hat man seit 20, 30 Jahren die Originalzählung, die Originalwiedergabe der Fragmente gemacht und nicht nach irgendeiner systematischen Anordnung. Und dann liegen die eben in den verschiedenen Mappen und dann noch unsortierte Texte und die hat man nacheinander aufgezählt. Da ist es jetzt nun so, dass es zunächst mal eben zwei Kopien gibt, die schon ein bisschen voneinander abweichen. Sie sind sehr, also unglaublich gründlich gemacht. Die Kopien, die geben auch den Text wieder, den er durchgestrichen hat. Den haben Sie hier in der Ausgabe kursiv. Was hier kursiv ist, ist das, was an sich gestrichen ist und was Sie deswegen in so und so vielen Ausgaben gar nicht drin haben. Inzwischen gibt es immer wieder neue, hier zum Beispiel, das ist diese zwei Bände von Le Gern, ich habe den einen Band jetzt mit, weil wir noch im ersten Teil sind, da weichen die schon wieder nochmal um zwei oder drei Nummern ab. Jeder macht das ein bisschen anders, sodass es dann zum Teil in den Ausgaben hinten eben Konkordanzen gibt von den drei oder vier oder fünf wesentlichen Ausgaben, damit man das dann vergleichen kann. Das ist halt leider so. Diese Ausgabe hier, das haben Sie vielleicht vorne gesehen, die ist eben die La Fumat-Ausgabe, aber auch schon mal ergänzt und noch mal verbessert. Das ist nach der ersten, ich glaube nach der ersten Kopie oder nach der zweiten, eine von beiden. Können ja nur zwei sein, sind die sortiert und wir halten uns jetzt eben an die. Der hat als Erster dann auch so eine Ausgabe gemacht mit den gesamten Werken von Pascal nochmal, wo er auch natürlich an zweiter Stelle immer die Braunschweig, damit man das überhaupt findet, und dann seine Zählung, und die übernehme ich an sich sonst auch. Ich würde gern die vom Gern übernehmen, weil da auch ein Kommentar dabei ist. Wir haben im Deutschen, gibt es keine Ausgabe mit Kommentar. Es gibt einen extra Kommentar inzwischen. Da eben nicht.
Ja, das ist mit Text und Kommentar.
Ist das der ganze Text?
Ja.
Aha. Ja. Zwirlein, eben, den kenne ich. Ich habe die Ausgabe mir nicht gekauft, ja. Weil die gab es noch nicht. Die ist ja erst.
Glaube ich, ziemlich neu.
Ja, ist ganz, ganz neu. Ich glaube, ein halbes Jahr alt erst oder so etwas.
Ja, 2012,
ja. Ja. Deswegen, wenn es die gegeben hätte, hätte ich die schon genommen, aber die gab es eben da nicht. Und wir machen das ja jetzt schon länger miteinander. Und da war das eben die Ausgabe, die da war, die ist als erste dann erschienen, zuerst im Reklamverlag, als der noch in der DDR war, noch in der Ausgabe dort, und ist dann jetzt dann von den Stuttgartern übernommen worden, nach der Wiedervereinigung irgendwann zusammengelegt worden wieder. Eben nicht besonders gut, es gibt immer wieder Störendes bei der Übersetzung und eben kein Kommentar, aber man hat halt hier den Text samt dem Durchgestrichenen.
Und der hat komischerweise die Übersetzung übernommen.
Also der hat, ach so, das ist dieselbe Übersetzung, ja. Ah ja. Eben, ich kenne den Zwirland, wir haben uns lange nicht mehr gesehen oder so, der hat mir auch früher so Sachen zugeschickt, das habe ich nur gesehen, dass das gibt, aber ich habe es noch nicht angeschaut. Ach so, da hast du denselben Text wie...
Ja, ich habe
es Also, wir soweit dazu und wir fangen jetzt einfach an. Zerstreuung. Wenn der Mensch glücklich wäre, würde es umso mehr sein, je weniger er Zerstreuungen ergeben wäre, wie die Heiligen und Gott. Ja, aber heißt es denn nicht glücklich sein, wenn man durch Zerstreuungen erfreut werden kann? Ich finde, das ist wirklich eine geniale Beobachtung von ihm und Entdeckung mit der Zerstreuung. Sonst geht man ja immer davon aus, dass der Mensch Ziele hat und Absichten hat. Im Griechischen wird der Mensch ganz vom Eros her bestimmt. Und in der scholastischen Tradition heißt das Appetitus Naturalis. Wir sind unweigerlich aufs Glück aus. Wir können gar nicht anders als glücklich sein wollen, behaupten die. Und sagen, das sei die Grundbestimmung unseres Handelns. Und dann haben wir noch die Tugend der Klugheit, um nicht das Ziel zu suchen, denn das Ziel ist klar, das Glück, sondern um die Wege dorthin zu finden. So also die Konzeption. Und er dreht jetzt die Sache um und sagt, eigentlich sind wir nicht von einem Streben bestimmt, sondern wir sind bestimmt von einem Fluchtimpuls. Das ist das, was sich ja hier im Ganzen hinzieht. Und wovor fliehen wir? Ja, natürlich vor dem Tod. Und das ist der Grund, warum die Menschen so sind, wie wir sind, und der Grund unseres Unglücks. Und der Hintergrund, der unmittelbar empirische Hintergrund, ist das Hofleben dabei. Und das war ja auch eine fürchterliche Sache, man langweilte sich zu Tode. Nicht? Die Adligen saßen dort rum und hatten eigentlich nichts zu tun. Die warteten immer, wenn der König sie mal rief oder wenn sonst was war. Nicht? So wie man so früher gesagt hat, die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens. Nicht? Also die Leute bei Hof haben überhaupt nichts anderes getan, als unentwegt gewartet. Und dann hat man eben Intrigen gesponnen, was soll man sonst machen? Nicht? Und hat eben gespielt, Glücksspiel. In dem Zusammenhang hat Pascal die Wahrscheinlichkeitsrechnung da erfunden und das durchkomponiert, was man dort macht. Und die Jagd und so Geschichten. Nicht? Also irgendwie, um die Zeit zu vertreiben, das ist das große Thema, Ennui, die Langeweile, der Ekel. Und da gehören dann die Punkte hin bis heute, dass man sagt, wenn man jemanden zum Beispiel in Einzelhaft einsperrt, dann nennen das die Leute Isolationsfolter. Offenbar kann man den Menschen nichts Schlimmeres antun, als ihn unabgelenkt mit sich selbst zu konfrontieren. Wo kommt das her? Was heißt das? Was bedeutet das? Und das spricht er ja an, deswegen kommt hier immer so der König vor und so sagt er, auch der König, was soll der eigentlich machen und wie ist das? Nicht? Also in dieser Welt hat er dort verkehrt bis zu seiner Bekehrung und dann hat er sich dann zurückgezogen, hat ein mönchisches Leben geführt in diesem Kloster da Port-Royal. Die einen sehr strengen und scharfen Augustinismus vertreten haben und waren dann immer in der Konfrontation mit Rom und dem offiziellen Katholizismus und in besonderer Weise mit den Jesuiten. Die hat er überhaupt nicht gemocht und da hat er auch eine berühmte Publikation herausgebracht, Briefe in die Provinz unter Pseudonym natürlich, das wäre ihm schon hart ergangen, wenn man ihn da erwischt hätte, wo er eben die, wie er meinte, laxe Praxis der Jesuiten anklagt. Die Jesuiten stellten den Hofbeichtvater und die mussten natürlich mit den Dingen an Hof umgehen. Der König hatte seine Mätresse oder so, nicht? Und so, wie soll das gehen oder so etwas? Also haben die versucht, da irgendwie so sich durchzulavieren. Und von dort her gibt es ja so diesen Begriff dann auch jesuitisch, nicht? So die ganze Reihe von Jesuitenwitzen, wo man das dran sehen kann. So, also ein Kapuziner und Jesuit sitzen also im Vorzimmer vom Papst und der Kapuziner fragt den Papst, ob er denn beim Beten rauchen darf. Da sagt der Papst natürlich nein, das geht nicht, nicht? Und der Jesuit fragt natürlich, ob er beim Rauchen beten darf. Und dann sagt der Papst, ja klar, du frommer Mann, nicht? Ist gar kein Problem. Also wo man einfach so gucken muss, wie man die Dinge formuliert und aufnimmt, sodass ja von dort her auch es diesen Verdacht immer gab, dass die Jesuiten an sich das Prinzip vertreten, dass der gute Zweck auch schlechte Mittel heiligt. Das haben sie jedenfalls offiziell nie vertreten. Und das hat zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hat ein Jesuit, der aus einer reichen Familie kam, damals einen Preis ausgesetzt von, ich weiß nicht wie viel tausend Goldmark, wenn jemand ihm nachweisen kann, dass irgend so eine Stelle in einem der Bücher von Jesuiten steht, die ja auch früher der Zensur unterlagen, ist ja kein Buch erschienen oder kein Artikel von Jesuiten, der nicht vorher also zensiert worden war. So wie bis heute es ja noch das sogenannte Imprimatur gibt, dass fromme Verlage also ihre theologischen Bücher erst mit dem Bischof vorlegen und dass die dort dann jemand anschaut, so waren an sich die Jesuiten verpflichtet, bei ihren Publikationen früher sie vorzulegen. Und dann, ich habe auch mal da Zensur gelesen, lag dann so ein Formblatt drin, auf Latein hat man das dann ausgefüllt, ob das ganz geht, ob es unbedenklich ist, ob man Punkte meint, die wären zu ergänzen oder zu verändern oder so etwas, um zu sagen, hier soll die Sache klar sein. Nicht? Und da hat sich nirgendwo was gefunden in der Art, das Geld ist nie abgeholt worden. Aber der Verdacht steckt halt drin. Das geht ja bis dorthin, dass man dann in Hamburg sagt, jemand lügt wie ein Katholik. Nicht? Das ist dann nochmal so eine Sache für sich. Das hängt damit zusammen, dass wir einen katholischen Unterschied machen zwischen Lüge und Falschaussage. Falschaussage muss nicht Lüge sein. Strenge Leute wie Kant und Fichte, die machen keinen Unterschied zwischen Lüge und Falschaussage. Wenn also ein Gestapo-Mann vor der Tür steht und fragt, haben Sie einen Juden versteckt, muss man nach Kant und Fichte sagen, ja, wenn man das hat. Man sagt, man darf niemals die Unwahrheit sagen. Und wenn man einen Unterschied sagt, nein, wenn jemand gar nicht den Boden der Menschlichkeit verlassen hat, wenn der das ja nur wissen will, um den umzubringen, hat er kein Recht drauf, die Wahrheit zu erfahren und dann ist es keine Lüge, sondern eben nur ein Falsiloquium, eine Falschaussage. Und diesen Unterschied machen die nicht mit. Das geht ja bis dorthin, denken Sie, der große Bonhoeffer, der Überzeugung war, das Attentat auf Hitler ist eine Verfehlung, eine schwere Verfehlung gegen das fünfte Gebot. Und man vertraut auf die Gnade Gottes, dass diese Schuld vergeben wird, weil Hitler nicht zu töten noch schlimmer wäre. Also sie sagen, was man macht, man wird in jedem Fall schuldig oder sündig und das geht für einen Katholiken nicht. Wenn ich sage, so beides ist falsch, dann ist mein ganzes Bewusstsein zerrüttet, da weiß ich nicht, was ich da machen soll. Wenn also die evangelischen Kollegen damit leben und sagen, ja, ich bin dann eben da schuldig geworden und Gott wird es verzeihen. Und ich sage, nein, wenn das Gewissen das von mir verlangt, hier diese Hilfsnotwehr für das Volk gegen den Tyrannen, Das gehörte ja auch zu den Gründen der Aufhebung des Ordens. Die Jesuiten, die waren immer für den Tyrannenmord. Und das hat natürlich den Hoheiten nicht gefallen. Und dann haben sie irgendwann eben diesen schwachen Clemens VII., der musste eben unterschreiben vorher schon, dass er sonst hätte, wäre er nicht zum Papst gewählt worden, dass er dann die Jesuiten aufheben wird. War vor allem in Portugal, Spanien und Frankreich. Wegen solcher Dinge, nicht? Weil sie das sagten, mitmachten. Also, Falschaussage, Lüge, wie ist das damit? Hier also jetzt, er setzt, hat also die Jesuiten von dort attackiert, aber hier geht es jetzt darum, also um diese Texte, dass er versucht, etwas darzustellen auf dem Weg der Rechtfertigung des Christentums, weil er sagt, der Mensch ist eigentlich verloren und nur bei Jesus Christus findet er die Mitte zwischen Überheblichkeit und Selbstzerstörung. Das ist also sein Grundgedanke. Und zu diesen Formen der Condition humaine, der menschlichen Situation, gehört eben ganz wesentlich diese Situation der Zerstreuung. Nein, denn sie kommen anderswoher und von außen und deshalb sind sie abhängig und allenthalben dem Umstand unterworfen, von tausend Zufällen gestört zu werden. Also die Zerstreuung ist eben nicht das, was wir eigentlich wollen, sagt er, sondern das ist schon eine Form der Flucht vor dem, was eigentlich ansteht. Das wird ja dann deutlich in dem 133. Da die Menschen nicht Tod, Elend und Unwissenheit heilen konnten, sind sie, um sich glücklich zu machen, auf den Einfall gekommen, nicht daran zu denken. Haben Sie denn die Ziffern da drin, die Braunschweig-Ziffern, oder?
Ja, der hat eben nochmal eigens.
Ach, nochmal eigens. Also gar nicht die Braunschweig-Ziffern auch nochmal.
Er hat sie reingeschrieben, aber
ach so.
169 ist hier. Aber total sanft, da muss man hinten.
Das ist ja wirklich schrecklich dann. Also wir haben es hier 133 bis 168, also der Tod, die Unwissenheit, wir können das nicht beseitigen, das ist ja das, was heute die Leute versuchen, nicht? Die denken ja, also sie würden schon, also 120 sagt man so, sei natürlich unsere Lebensgrenze, sagen die Leute heute, und dass man das vielleicht verlängern kann nochmal um die Hälfte oder so. Die Frage ist, ob sich das lohnt, das wird eben erörtert, nicht? Denn natürlich muss da einiges dann noch für die Gesundheit bis dorthin geschehen. Und die Frage ist, ob das nicht eigentlich so schon reicht. Paderaner pflegte zu sagen, das Leben ohne Tod wäre die Hölle. Und so haben sich dann ja auch zum Beispiel Sartre und Beauvoir da getröstet. Sartre hatte eine Todesangst vorm Tod, weil er sagt, dann werde ich angeguckt und kann nicht mehr zurückgucken. Das war sein Punkt mit dem Fixieren. Und dann hat die Simone de Beauvoir hat eigentlich ein Buch geschrieben, Die Menschen sind sterblich, wo sie jemanden schildert, der eben irgendein verkehrtes Kraut gegessen hat oder so, irgendwas leider unsterblich ist. Und nach dem Tod seiner dritten Frau ist das wirklich eigentlich leid, nicht? Und will eigentlich sterben, also so, dass sie sagen, es ist zwar fürchterlich mit dem Tod, aber nicht sterben ist noch schlimmer. Nicht? Ich meine, es heißt, der Mensch ist sterblich oder die Menschen sind sterblich. Alle Menschen sind sterblich, danke. Alle Menschen sind sterblich. Wo sie es einfach schildert und beschreibt. Sie hat ja auch ein Buch über ein sanfter Tod, heißt das, über den Tod ihrer Mutter geschrieben. Und dann eben dies hier in Romanform, diese Absetzung davon. Aber hier wird noch davon ausgegangen, das ist ja für viele so, der Tod ist das Schlimmste. Ich ziehe immer dann Schiller am Schluss von der Braut von Messina, wo er sagt, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Und dagegen hat Heinrich Heine geschrieben in Le Grand, nein, das Leben ist das Höchste und der Tod ist das größte Übel. Ich behaupte, wenn man das so formuliert, hat man den Menschen auf die animalische Stufe herabgesetzt. Denn für das Animalische, für das tierische Leben gilt, Leben ist das Höchste und alles dient der Lebenserhaltung, ob ich nun sage Lebenserhaltung des Individuums oder ob ich sage der Art oder was man heute sagt mit den Selfish Genes, nicht, dass es die Gene sind. Aber jedenfalls ist da das Leben das Höchste, das heißt, die Schönheit steht zum Beispiel im Dienst dann der Lebensweitergabe. Das hat eine sexuelle Bedeutung und so bei den Tieren. Während das für den Menschen das Leben nicht das Höchste ist, sieht man an der ganz einfachen Sache, indem man nämlich fragen kann, wozu lebe ich? Damit ist klar, dass Leben nicht das Höchste ist. Denn sonst könnte ich nicht fragen, wozu lebe ich? Sondern würde man eben einfach leben, nicht? Ich behaupte sogar, dass man das noch zuspitzen kann. Ich habe das mal so auf die Formel gebracht. Der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Menschen bringen sich um, wenn sie leben und alles haben, aber nicht wissen, wozu. Tun es leider zu viele Menschen in unserer Gesellschaft, auch junge Menschen. Wenn ich die Antwort auf das Wozu nicht habe, wirft man das Leben weg. Das muss man sehen. Aber hier ist, klingt das eben auch so, für viele Menschen ist eben wirklich der Tod also das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Wenn man das natürlich sagen würde, in der Form, so wie es dann im Kohelet heißt, nicht, dass auch der Odem des Menschen zur Erde geht, wie bei den Tieren, dann wäre natürlich jedes Heldentum und jedes Martyrertum wäre eine völlige Idiotie. Nicht, wäre gar nicht realisierbar. Nein, der Mensch fragt, wozu lebe ich? Ich kenne nur zwei Wörter, wozu nicht passt. Das ist lieben und glücklich sein. Man kann nicht fragen, wozu liebe ich? Was soll man das sagen? Da hat jemand entweder das Wort lieben nicht verstanden oder das Wort wozu nicht. Und man kann nicht sagen, wozu glücklich sein. Was soll das heißen, nicht? Aber bei Leben ist gar kein Problem. Zu sagen, wozu lebe ich? Natürlich. Ich würde sagen, wir leben, um zu lieben. Klingt ein bisschen kitschig und ungeschützt, aber darauf wird es eigentlich hinauslaufen. Nicht. Aber hier also Tod. Also die Leute denken an den Tod, das Elend, das damit verbunden ist und unsere Unwissenheit. Und da kann man sich nur so helfen, dass man da nicht dran denkt. Dass man sich also ablenkt. Das ist das, was hier gemeint ist. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie das, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen, im Thermenmuseum in Rom ist so ein großes Mosaik, schwarz-weiß, da liegt also eine Gerippe, so aufgestützt, so auf dem Ellbogen lang und zeigt mit dem Finger, so einen ganz langen Finger, so wie in der Johannes da hat beim Isenheimer Altar, nicht, zeigt er nach unten und dann steht unten ein Drittel dieses Mosaiks ausfüllend, Gnoti Sauton, also erkenne dich selbst als einen, der sterblich ist. Griechen nannten ja den Menschen die Sterblichen. Heidegger hat das wieder aufgenommen. Heidegger spricht dann, der spätere Heidegger spricht von den Sterblichen. Er sagt nicht Mensch. Früher Heidegger spricht von Dasein, wenn er den Menschen meint, weil er sonst denkt, das klingt zu biologisch oder so, dann wird er nicht in seiner Eigengestalt gesehen. Und später sagt er immer die Sterblichen und nimmt diesen Protos, diesen Ausdruck der Griechen wieder auf für den Menschen. Die Tiere verenden, die Götter sind unsterblich, der Mensch ist sterblich. Er weiß, dass er stirbt, weiß, dass der Tod ihn erwartet. Das macht also den Menschen aus. Und jetzt Pascal setzt nun darauf ab, dass man diesen Gedanken versucht zu verdrängen. Dass wir so leben, als wären wir unsterblich. Wir planen und machen alles so die Dinge. Früher haben fromme Leute, wenn die einen Termin ausgemacht haben, gesagt, so Gott will. So immer mit, weil man es ja wirklich nicht weiß, ob man den morgigen Tag noch erlebt, nicht? Jetzt ist das so ein bisschen so verdrängt und man lebt einfach so, als stürbe man nicht. Also, dass man das nicht so mitdenkt. Also, dieses Elend ist da und er will glücklich und nur glücklich sein und er kann nicht umhin, es sein zu wollen. Doch wie soll er es anfangen? Um es ganz zu erreichen, wäre es notwendig, dass er sich unsterblich machte. Doch da er das nicht kann, ist er auf den Einfall gekommen, sich den Gedanken daran zu versagen. Also ich muss, um etwas zu vergessen, muss ich eben an was anderes denken. Und das ist der Punkt, der auf der denn ich kann ja nicht sagen, das ist eine alte Geschichte. Denken Sie bitte in der nächsten Viertelstunde nicht an einen rosa Elefant mit grünen Punkten, dann kriegen Sie von mir 1.000 Euro, nicht? Aber daran denken, dass sie nicht daran denken, nicht? Geht eben nicht. Sondern ich kann es nur so vergessen, dass ich von was anderem erfüllt bin. Deswegen hat Glück was mit Selbstvergessenheit zu tun. Nicht Selbstverdrängung, nicht Selbstverleugnung, Selbstvergessenheit. Man ist erfüllt von einer anderen Wirklichkeit und wacht irgendwann erst wieder auf oder kommt wieder zu sich oder so. Und war eben, ja, wo? Außer sich. Was auch immer. Also das muss man also versuchen, sich den Gedanken zu versagen. Ich fühle, dass es für mich möglich ist, nicht gelebt zu haben, denn das Ich besteht in meinem Denken. Also würde ich, der ich denke, nicht gelebt haben, wenn meine Mutter getötet worden wäre, bevor ich zum Leben erwacht wäre. Also bin ich kein notwendiges Wesen. Ich bin auch nicht ewig oder unendlich, aber ich sehe sehr wohl, dass es in der Natur ein notwendiges, ewiges und unendliches Wesen gibt. Eben, das meine ich, das sollte wirklich eigentlich klar sein. Ich wundere mich, warum man so bedingte schwierige Beweise eigentlich anstellen muss. Gestern hatten wir das schon in der Vorlesung angesprochen. Da ist ja, es gibt eben zwei Dinge, die nicht anfangen und nicht aufhören können. Das Nichts oder das absolute Sein. Wenn einmal nichts ist, ist es immer nichts. Und wenn einmal Sein ist, dann kann das nicht angefangen haben, denn was nicht da ist, kann sich nicht anfangen. Entweder gibt es also ewig nichts oder es gibt ewig Ewiges. Nun sehen wir das Ewige nicht, aber uns gibt's. Und damit ist klar, dass das entfällt, die Alternative, dass es nichts gibt. Uns gibt's. Wenn es aber uns gibt, muss es das Sein schlechthin geben. Und das darf man dann auch nicht, was man so lesen kann, sagen, Gott schafft sich oder Gott macht sich oder so, das geht nicht. Wie soll jemand sich anfangen, der nicht da ist? Deswegen ist es auch falsch, was man in der Neuzeit sagt, Gott sei die Ursache seiner selbst. Er ist Grund seiner selbst, nicht Ursache. Das Sein ist von Anfang, von immer, nicht Anfang, ursprünglich, selbst ursprünglich da. Man kann, und wir können alles Mögliche anfangen, zu zweit sogar einen neuen Menschen, aber nicht uns. Wir werden angefangen. Wir fangen an, indem wir angefangen werden. Und eigentlich müsste man dann nochmal, an sich ist das für mich völlig evident, wenn es überhaupt was gibt, gibt es das Absolute. Das Problem sind wir, nicht das Absolute. Deswegen haben wir immer gesagt, wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen beweisen, uns könnte es gar nicht geben. Nur gäbe es dann natürlich auch die Philosophen nicht, nicht. Aber an sich so ein Wesen wie ein Mensch, ein Geistwesen, Freiheitswesen im Fleisch, das ist wirklich sowas Absurdes, da käme, würde niemand so drauf kommen. Nun gibt es uns halt. In dieser merkwürdigen Mischung, die unerklärlich ist. Es gehört zu den großen Geheimnissen, sagt Descartes. Kein Mensch weiß, wie das ist mit dem Leib-Seele-Verhältnis. Wir haben alles durchgespielt und nichts passt. Also, das stellt er fest, wir sind nicht ewig. Ewigkeit heißt, der berühmte Satz, die berühmte Definition von Boetius heißt, totius vitae simul ac perfecta possessio. Also des ganzen Lebens gleichzeitiger und vollkommener Besitz. Das heißt Ewigkeit, das hat nichts mit langer Dauer zu tun. Des ganzen Lebens zugleich und vollkommener Besitz. Totius vitae simul ac perfecta possessio. Das ist Ewigkeit, stehendes Jetzt hat man das dann auch umschrieben. Es gibt kein Vorher und kein Nachher, reine Gegenwart. Und dann sehen Sie, dass wir das natürlich nie erreichen können, denn nach dem Tod sind wir welche, die gelebt haben. Hier. Wir haben also Vergangenheit und wer Vergangenheit hat, ist nicht ewig. Wir haben Teil an der Ewigkeit Gottes. Das ist ein schöner alter Ausdruck für die Toten im Deutschen. Der Verewigte. Hört man manchmal noch heute auch noch. Weil da der Mensch abgeschlossen ist, er ist, bis dorthin kann er ja immer noch alles umwerfen und sich ändern. Dann ist er selbst, so wie eben ein Musikstück, ganz da ist zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern. Also nur so ist eine Symphonie ganz da. Sodass, wenn ich also Vollendung will, ich das Ende wollen muss. Wer nicht enden will, der kann sich nicht vollenden. Dass also nicht die Endlichkeit unser Unglück ist, das sagt uns eigentlich jedes Kunstwerk. Denn es ist endlich und wenn es geglückt ist, vollkommen. Ne? Gedicht 3 Strophen, a 4 Zeilen und nicht 24.000 Verse weiter wie im indischen Epos. Die haben es so mit dem Urwald und da geht das dann immer so endlos weiter. Ne? Da sieht man, dass es geglückte Endlichkeit gibt. Für die Griechen war deswegen der Kreis und die Kugel das Bild der Vollkommenheit. Während wir, wenn wir im Deutschen Grenze sagen, das negativ finden. Grenzen wollen wir überwinden, abschaffen. Die Griechen sagen Peras und bestimmen von dort her die Dinge. Ein Kreis ist vollkommen. Der will nicht noch dort einen Zacken und da noch was. Der ist rund und gesund. Und weil die Griechen waren ein Inselvolk, saßen auf den Inseln und das Meer war unendlich, heißt für die Griechen Chaos. Das kommt erst durch die Bibel positiv dann hinein ins abendländische Denken. Die Griechen heißt Vollkommenheit, Endlichkeit, Geformtheit, Kugel. Also wir sind eben nicht in dem Sinn ewig, können wir gar nicht sein wie das Absolute, aber irgendwie Anteil daran in irgendeiner Form. Also als ich es zuweilen unternommen habe, die ruhelose Geschäftigkeit der Menschen zu betrachten, wie auch die Gefahren und die Strapazen, denen sie sich bei Hofe und im Krieg aussetzen, woraus so viele Streitigkeiten, Leidenschaften, kühne und unheilvolle Unternehmungen erwachsen, habe ich häufig gesagt, es kommt zu einer der berühmten Pascal-Sätze, dass das ganze Unglück des Menschen aus einem einzigen Umstand herrührt, nämlich, dass er nicht ruhig in einem Zimmer bleiben kann. Das ist der Punkt. Deswegen war das ja die Aufgabe, so hat ja das Mönchtum begonnen, dass man sich eben in eine Zelle setzte und aus der nicht rausging. Das war also der Anfang, wo das hingehörte. Und die Benediktregel, die sonst so human und seren ist und so, die wird ganz scharf, wenn Benedikt zu sprechen kommt, auf die vagierenden Mönche, auf Wandermönche. Sagt er, das ist einfach, das ist der Anfang vom Ende, die halten sich nicht aus, die fallen den Dämonen zum Opfer oder so. Das ist das Fürchterlichste, was passieren kann. Deswegen ist das erste benediktinische Gelübde die Stabilitas, Lotzi, nicht die drei evangelischen Räte, die folgen in zweiter Stelle, sekundär. Sondern das Entscheidende ist die Stabilitas Lotzi, dass man an einen Ort gehört. Das ist nachher bei den anderen Orden anders, bei den Jesuiten, dass die ziehen durch die Gegend, das steht schon gleich im Anfang der Präambel der Konstitution, dass sie da diversa loca per agrare, dass sie da die Gegenden durchziehen, um das zu tun. Und so auch die Bettelmönche, nicht? Franziskaner, Kapuziner, aber der Benediktiner ist das allererste ist Stabilitas, Lotzi, am selben Ort sein und das aushalten und sich aushalten und dann geht natürlich dann der Dämonenkampf los, während unser Eins sich eben zerstreut. Und deswegen ist das nichts für halbe Leute, Kloster, sondern das ist schon was Schreckliches, weil man in dieser Form so unmittelbar mit sich konfrontiert hat. Möglichst unabgelenkt. Können sich so die normalen Weltleute kaum vorstellen, was das heißt. Also, dass man das mit hinein, das ganze Unglück des Menschen, dass er eben es nicht auf seinem Zimmer aushält, sondern dass er irgendwas tun und sich zerstreuen muss. Wenn ein Mann, der genug Vermögen zum Leben hat, es verstünde, vergnügt zu Hause zu bleiben, so würde er nicht ausziehen, um über das Meer zu fahren und sich an der Belagerung einer Festung zu beteiligen. Er kauft sich eine Stelle in der Armee für viel Geld. Nicht? Das haben die ja gemacht. Die mussten sich ja selber ausrüsten mit ihrem Pferd und was alles dazu gehört, muss man Geld haben, es wurde gekauft. Also dafür, dass man sich dann totschlagen lässt, hat man da bezahlt. Nicht? Gab ja noch kein Volksheer damals, nicht? Das kommt ja nachher erst mit Napoleon oder so. Nicht? Das wird ja dann anders. Nicht? Sondern zuerst waren das freiwillige Heere und die Leute taten das eben, wenn die, was weiß ich, mit der Schwiegermutter nicht zu Rande kamen, dann gingen sie eben auf den Kreuzzug. Nicht? Also irgendwie so in der Art. Und das spricht also hier an, nicht? Dass die Leute das machen. Also kauft sie eine Stelle in der Armee für viel Geld, weil man es unerträglich findet, sich nicht aus der Stadt fortzurühren. Und man sucht Unterhaltungen und Zerstreuung bei Spielen nur, weil man nicht vergnügt zu Hause bleibt und so weiter. Deswegen sage ich, das eigentlich Unerträgliche am Leben sind wir selbst. Das ist so, wie wenn man nicht einschlafen kann. Und man sucht dann, mir habe ich das gelesen, bei wem hat das so gehalten, bei Camus oder wo, die kühle Schulter des Bettes oder irgendwie. Kaum legt man dann den Kopf hin, ist die Kühle verbraucht durch die eigene Wärme, nicht? Also das, man selbst steht sich im Wege. Deswegen heißt ja, Glück ist, wo man nicht ist, nicht, weil man selber das Glück vertreibt. So wie man also die Kühle vertreibt, wenn man eigentlich also schlaflos die Kühle sucht. Nicht? Das ist also das Problem. Ich möchte eigentlich aus der Haut fahren, aber in wessen hinein, das ist dann wieder das andere Problem. Also, diese Situation, in der man da steckt und das nicht aushält, darauf macht er hier aufmerksam, was normalerweise die Leute einfach übersehen. Die denken dann, nein, ich vergnüge mich. Nein, ich vergnüge mich, um der Langeweile auszukommen. Und warum will man der Langeweile auskommen? Weil man da eben sich begegnet. Eigentlich, nicht? Und deswegen hier, doch da ich es genauer bedachte und nachdem ich also jetzt statt Grund muss es an der Stelle Ursache heißen, nicht? Ursache, Cause, für all unser Unglück gefunden hatte, wollte ich nun deren Gründe suchen, die Raison. Das ist ja, Raison ist so ein Herzwort des Französischen, eigentlich nicht so richtig übersetzen kann. Nicht? Das heißt Grund, das heißt Vernunft, all die Dinge, die da drin stecken, in der Ratio. Und diese Ursache, dass man die findet, und ich habe gefunden, dass es eine ganz sichere gibt, die im natürlichen Unglück unserer schwachen und sterblichen Beschaffenheit besteht, die so elend ist, dass nichts uns trösten kann, wenn wir sie recht bedenken. Das haben wir schon an anderen Texten gehabt im letzten Semester und wird auch hier wieder auftauchen, dass er sagt, der Mensch ist eigentlich jemand, der immerfort kommt sich vor wie ein entthronter König. Also unser Elend ist nochmal das Zeichen unserer Größe. Wir haben irgendwas verloren, wir leiden an allem Möglichen. Wir sind irgendwie draußen. Bloch, sein großes Werk der Aber Hoffnung, hört ja mit dem Satz auf, dass er sagt, dass uns allen, also wo noch in die Kindheit schien, aber wo noch niemand war, Heimat. Also dass der Mensch sich irgendwie exiliert vorkommt, ausgesetzt. Das ist das Wort, was auch Rilke benutzt, ausgesetzt. Dass wir das sind und Heidegger spricht vom Geworfensein, die Welt. Das hat man ein bisschen übel genommen, weil Wurf gibt es sonst nur bei Katzen und so etwas nicht bei Menschen. Aber er führt das ein, wir sind Geworfener und entworfen, müssen uns selber entwerfen, aber erstmal sind wir geworfen. Ungefragt sind wir da. Nicht? Ist ja nicht so, Wilhelm Busch sagt ja, allein man nimmt sich nicht in Acht und schwupps ist man zur Welt gebracht. So ist es ja nicht, wir können uns gar nicht in Acht nehmen, sondern ungefragt sind wir da. Und manche nehmen das ja schon, also den Eltern und dem Schöpfer, wenn sie an den Glauben übel, dass sie dann nicht gefragt werden konnten. Aber solange man noch nicht da ist, kann man halt nicht gefragt werden. Das gilt ja auch sonst. Es gibt so Leute, wenn die einen anrufen, sagen, darf ich sie stören? Eigentlich müsste man sagen, haben sie gerade. Nicht? Sagt man auch nicht, man sagt, schön, sie mal wieder zu hören oder so. Nicht? Also, dass man guckt, es geht gar nicht anders. Und da sagt er, dieses Elend, wir sind also erstmal, so sagt der Sartre, nicht? Wir sind nicht frei zu sein. Und dann sagt er, wir sind verdammt zur Freiheit, condamné. Ich würde sagen, gerufen und begnadet, aber das ist natürlich beides, ist eine Interpretation. Er sagt, verdammt. Wird sagen, gerufen, aber das ist eben die Frage, wie ist es? Jedenfalls ist man, das ist nicht in unserer Freiheit und dann als nächstes das Wie natürlich nicht. Wir haben uns unser Geschlecht nicht ausgesucht. Es gibt Leute, die behaupten, wir suchen uns unsere Eltern aus, zum Beispiel in der Anthroposophie wird das zum Teil gesagt. Aber wir sind ja vorher nicht, aber die sagen ja Wiedergeburt und man sucht sich die dann selber aus. Und da gibt es Menschen, die suchen sich dann zu erklären, die zum Teil auch schwere Behinderungen oder so, dass jemand das einwilligt, das zu haben, weil er entweder selber was abbüßen will oder den Eltern die Chance geben will, also ihr Karma zu verringern. In meinen Augen eine fürchterliche Erklärung. Nicht? Das ist überhaupt keine Erklärung. Aber sowas gibt es nicht. Nein, wir können uns, haben uns die Eltern nicht ausgesucht, unser Geschlecht nicht, unsere Veranlagen nichts, sondern wir haben uns und müssen jetzt, das ist unsere Aufgabe, mit uns umgehen. Und da sagt er eben, das ist eigentlich ein wenn man das genau bedenkt, ist es zunächst mal wirklich kaum zu tragen oder so. Bei Paulus heißt das dann, schreibt er, einer trage des anderen Last, denn jeder hat seine Last zu tragen. Meditieren Sie mal das denn. Dabei, einer trage des anderen Last, denn jeder hat seine Last zu tragen. Ich glaube, im Galaterbrief steht es, meine ich. Oder ist Philippa. Also, welche Lage man sich auch immer vor Augen führen mag, wenn man alle Güter zusammenhäuft, die uns gehören können, so ist die Königswürde doch die schönste Stellung der Welt. So meinte man das damals. Ne? Und trotzdem, wenn man sich denkt, mit ihr und allen Befriedigungen versehen zu sein, die mit ihr im Zusammenhang stehen können, wenn der Betreffende ohne Zerstreuung ist und man ihn Betrachtungen und Überlegungen darüber, was er ist, anstellen lässt, so wird dieses schwache Glück ihm nichts helfen. Er wird notgedrungen in Gedanken über jene Geschehnisse verfallen, die ihn bedrohen, über die Empörungen, die eintreten können und schließlich über den Tod und die Krankheiten, die unausbleiblich sind, sodass er nun, wenn ihm das fehlt, was man Zerstreuungen nennt, unglücklich ist und unglücklicher als der geringste seiner Untertanen, der spielt und sich zerstreut. Das ist eben Existenzialismus schon, vor es sowas gab. Das eigentlich zu überlegen, läuft eigentlich auf eine Unerträglichkeit heraus. So sagt er einfach. Und jetzt kommt so ein Abschnitt, der gestrichen ist, nicht? Der hier kursiv jetzt folgt. Das einzige Gut der Menschen besteht also darin, dass sie von den Gedanken an ihre Lage abgelenkt werden und das entweder durch eine Beschäftigung, die sie davon abbringt, oder durch irgendeine angenehme und neue Leidenschaft, die sie ausfüllt, oder auch durch das Spiel, die Jagd, irgendein anziehendes Schauspiel und schließlich durch jenes, was man Zerstreuungen nennt. Nicht? Man denkt, so sagen wir auch, wir vertreiben uns die Zeit. Nicht? Daher kommt es, dass das Spiel und der Umgang mit Frauen, der Krieg und die hohen Ämter so begehrt sind. Das ist nicht etwa deshalb, weil wirklich Glück darin läge oder weil man sich vorstellte, die wahre Seligkeit sei es, das Geld zu besitzen, das man beim Spiel gewinnen kann, oder sie bestehe in dem Hasen, den man nachjagt. Man würde ihn nicht haben wollen, wenn man ihn geschenkt bekäme. Das ist der Punkt, das er deutlich macht. Warum spielen die Leute um Geld? Das Geld wollen sie nicht haben, aber sie wollen also spielen, aber sie wollen nicht mit Papier spielen, sondern mit Geld. Diese merkwürdige Koppelung, die da besteht. Was ist das eigentlich? Das sind so Dinge, die er sich fragt. Nicht? Es muss also einerseits einen Ernst haben, deswegen wird um Geld gespielt, aber das ist es selber nicht. So wie man den Hasen nicht haben will, wenn man ihn geschenkt bekäme, sagt er, sondern die Jagd ist es. Nicht diesen trägen und ruhigen Gebrauch, der uns an unsere unglückliche Lage denken lässt, sucht man ebenso wenig die Gefahren des Krieges oder die Mühsal der Ämter, sondern die Unruhe, die uns abhält, an unsere Lage zu denken und die uns zerstreut. Aus diesem Grund hat man die Jagd lieber als die Beute. Ich finde, man kann dem nicht widersprechen. Also meine ich, aber bitte tun Sie es, wenn Sie meinen, Sie könnten. Sie wollen das ja bereden, sind also diese eigentümliche Umdrehung, sonst denken die Leute, das seien Ziele, in Wirklichkeit sind es Formen, vor dem Eigentlichen auszuweichen. Und an anderer Stelle sagt, wir stellen ein Hindernis vor den Tod, das wir ihn nicht sehen und rasen dann auf ihn los. Daher kommt es, dass die Menschen das Getümmel und die Aufregung so gern haben. Daher kommt es, dass das Gefängnis eine so schreckliche Qual ist. Ich entsinne mich mal an einen Vortrag von Pater Lofink, der unserem großen alten Mann in St. Georg, der Alttestamentler, dass er sagt, die meisten Berufungen gehen am Sonntagnachmittag verloren. Sonntagvormittag haben die Leute was zu tun und der Sonntagnachmittag, das sei das Schlimmste. Und bei Choran steht, wenn die Sonntagnachmittage noch länger wären, würden wir uns gegenseitig umbringen. Also ich finde nicht jeden Sonntagnachmittag so fürchterlich, nicht? Ich zu Hause bin, aber ich referiere ja einfach bloß, nicht? Und ergänze, was da steht. Also diese schreckliche Qual, daher kommt es, dass die Freude an der Einsamkeit etwas Unbegreifliches ist und deswegen eben dieses Aushalten in der Zelle der Einsiedler. Und weil das auf die Dauer eben schwer wird, entsteht dann eben erst das Kynobitentum, das heißt, dass es mehrere Einsiedler sind, damit man auch bei jemandem beichten kann und kontrolliert werden kann und so. Und so entsteht dann hinterher also das Kloster der Menschen zusammen. Aber eigentlich ist das der Kern. Dann gibt es ja dann so nochmal die Reklusen, die sich da einmauern in der Zelle, wie zum Beispiel die Lady Julian of Norwich, nicht? Die dann ihr Leben lang in so einem eingemauert in einer kleinen Nische an der Kirche gelebt hat. So, um das also zu erreichen. Und schließlich ist es die große Ursache des Glücks in der Stellung der Könige, dass man unablässig versucht, sie zu zerstreuen und ihnen alle Arten von Vergnügungen zu verschaffen. Der König ist von Leuten umgeben, die nur daran denken, den König zu zerstreuen und ihn davon abzuhalten, an sich selbst zu denken. Denn er ist unglücklich, so sehr er auch König ist, sobald er daran denkt. Wenn man sich das überlegt, ist es eigentlich nicht. Deswegen gibt es ja auch so Dinge in Asien, die eigentliche Todesmeditation, nicht? Dass man sich hinlegt und sagt, ich meditiere mich jetzt, ich bin tot. Was heißt das eigentlich? Nicht? Der junge Aurobindo hat das gemacht, weil die Leute das eben einfach zu vollziehen, um da diese Distanz von sich zu gewinnen und von den Begierden und Ängsten, die man so normalerweise hat, denn das wird dann alles nichtig gegenüber diesem Ernst, der dort dann eintritt. Und deswegen gibt es so diese ernsten Phasen auch immer nur vorübergehend. Der Existenzialismus hat nicht lang geherrscht. Nicht? Er hat schon in seinen Blütezeiten, war der dann schon aufgelöst und saßen die dann da schon in ihren Kneipen darum in Paris und hörten sich die Greco an, nicht? Der eigentliche ernste Existenzialismus war rasch wieder weg. Weil es einfach zu ernst und zu anstrengend ist, nicht? Das festzuhalten. Und ist die Postmoderne dann schon was anderes. Das ist alles, was die Menschen haben erfinden können, um sich glücklich zu machen. Und diejenigen, die sich angesichts dessen als Philosophen aufspielen und glauben, die Welt sei sehr wenig vernünftig, wenn man den ganzen Tag damit verbringt, einem Hasen nachzujagen, den man als Gekauften nicht haben wollte, kennen unsere Natur nicht gut. Nicht gesagt, diese Art von Entlarvung, in die sich ja manche Psychologen und Philosophen gefallen, sagte, das ist nur ein Zeichen, dass sie nicht begriffen haben, was da wirklich vorliegt. Dieser Hase würde uns nicht vor dem Gedanken, den man gekauft hätte oder geschenkt bekommen, könnte einen nicht von dem Gedanken an den Tod und dem Elend bewahren, das uns davon ablenkt. Die Jagd jedoch bewahrt uns davor. Und daher stieß der Rat, den man Pyrrhus gab, jene Ruhe zu genießen, die er durch so viele Anstrengungen suchen wollte, auf große Schwierigkeiten. Wir denken, wir arbeiten, um uns hinterher auszuruhen. In Wirklichkeit muss man, wenn man dann ausruht, eben erst recht was anderes machen. So wie mein Ruhestand auch ein Unruhestand ist, nicht wahr? Dass man einfach was anderes macht dann. Also einem Menschen zu sagen, er solle ausruhen, bedeutet ihm zu sagen, er solle glücklich leben. Es bedeutet ihm zu raten, und jetzt kommt wieder Gestrichenes, nicht? Eine ganz und gar glückliche Lage zu haben, über die er in aller Muße nachdenken kann, ohne einen Anlass zum Kummer dabei zu finden. Das bedeutet nun, die Natur nicht zu verstehen. An sich sollten also Christen glücklich sein können, weil uns der Himmel erwartet. Wann haben Sie denn die letzte Predigt über den Himmel gehört? Kann mich nicht entsinnen. Und ich gehe brav jeden Sonntag in die Kirche. Also wo man einfach mal gucken muss, wo taucht das eigentlich auf, nicht? Man hat ja die Umfragen gemacht und den Kirchenbesuchern oder den Geistlichen, und es ist eine hohe Zahl derer, die sagen, mit Tod ist alles aus. Ist halt so. Also, nicht, das wäre die Frage. Muss ich wirklich, ist wirklich der Tod das Letzte und es ist einfach das Nichts, es ist das schwarze Loch, ist so wie Heinrich Heine gesagt hat, wo man dann als Antwort auf seine Fragen eine Schaufel Erde ins offene Maul kriegt? Nicht? Oder wie ist das eigentlich? Also, daher vermeiden die Menschen, die von Natur aus ihre Lage wahrnehmen, nicht so sehr wie die Ruhe. Sie lassen nichts unerprobt, um die Aufregung zu suchen. Eben. Warum liest man Krimis? Oder schaut sie sich an? Guardini hat gern Krimis gelesen. Er kann seine Bibliothek, kann man ja sehen, die stand ja im Schlösschen da, in der Katholischen Akademie, und es steht eine ganze Reihe von da. Also deshalb geht man fehl, wenn man die Menschen tadelt. Ihre Schuld besteht nicht darin, dass sie den Tumult suchen, wenn sie ihn nur als eine Zerstreuung suchen. Doch das Übel besteht darin, dass sie ihn aufsuchen, als sollte der Besitz der Dinge, um die sie sich bemühen, sie wirklich glücklich machen. Und darin beschuldigt man ihre Suche dann zu Recht der Eitelkeit, sodass bei alledem diejenigen, die tadeln, wie auch diejenigen, die getadelt werden, nicht die wirkliche Natur des Menschen verstehen. Also man denkt, die suchen wirklich ihr Glück mit dem, was sie dort suchen. Und er meint, das sei eben nicht so. Sondern eigentlich sei man nicht unterwegs zu was, sondern sei auf der Flucht vor. Gedanke, der dann wieder eigentlich auftaucht bei Adorno und Horkheimer, also in der Frankfurter Schule. Die sagen, wir haben eigentlich nicht das Positive, sondern wir erfahren die Schmerzlichkeit und die Unerträglichkeit des Lebens und wollen ihr auskommen. Die knüpfen an dem Gedanken wieder an. Sonst ist so, die normale Anthropologie denkt immer, wir seien da zu irgendwelchen Zielen unterwegs. Die Frage ist, ob das eben wirklich stimmt. Nicht? Nochmal, die Christen sollten eigentlich unterwegs sein, haben sie früher gesagt, dass man sagt, eigentlich sind wir hier nur Pilger und wir sind auf dem Weg zu einem Ziel. Nicht? Und wenn man ihnen daher vorwirft, dass das, was sie mit solchem Feuereifer suchen, sich nicht zufriedenstellen kann, und genau darüber nachdächten, dass sie dabei nur eine ungestüme und hitzige Beschäftigung suchten, die sie davon abhält, an sich selbst zu denken, und dass sie sich deshalb ein verlockendes Ziel setzen, das sie begeistert und leidenschaftlich anzieht, so würden sie ihren Gegnern das Wort abschneiden. Die Eitelkeit, das Vergnügen, sie den anderen zu zeigen, der Tanz, bei dem man genau daran denken muss, wie man die Füße hinsetzt, aber sie geben keine derartige Antwort, weil sie sich selbst nicht kennen. Sie wissen nicht, dass sie nur die Jagd und nicht die Beute suchen. Und das erklärt natürlich vieles. Man kann natürlich von der anderen Seite her auch sagen, um zu erkennen, dass ein Ziel nicht das Richtige ist, muss man es erst erreicht haben. Das ist so der Kummer der Eltern immer wieder. Nicht? Die wollen den Kindern da irgendwas ersparen und sagen, das ist der falsche Weg oder so. Das glauben die Kinder nicht. Die meinen, ihnen würde da nur was vorenthalten. Und erst wenn sie das Ziel erreichen, sagen sie, ja, der Alte hat ja doch recht oder so. Nicht? Also dass es dann nicht geht. Und er sagt noch einen Schritt weiter, nein, es ist eigentlich gar nicht das Ziel, sondern die Suche nach dem Ziel. Und dann kann man von dort her auch nochmal verstehen, diese Idee von Lessing, wenn er sagt, wenn Gott mir die Wahrheit anböte in der rechten Hand und mit der linken sie ewig zu suchen und mich ewig zu irren, dann würde ich ihm demütig in die linke fallen und sagen, Vater, die Wahrheit ist nur für dich, ich will lieber also das Leben lang irren und suchen. So formuliert finde ich es wirklich völlig absurd und verstehe nicht, dass Kollegen dann also einen Artikel schreiben in der Zeitschrift unter dem Titel Der Wahrheitssucher Lessing, nicht? Denn er sucht ja nicht die Wahrheit, sondern er sucht die Suche nach der Wahrheit. Er ist ja immerhin so fair, dass er sagt, Gott bietet sie ihm an. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, der Prometheus ist das eigentliche Bild für die Kultur. Die Götter wollen uns das gar nicht gönnen und der Prometheus entführt ihnen das Feuer, weil er für die Menschen eintritt. Also der muss als Rebell auftreten. Nicht? Das macht Heine nicht, Lessing nicht, sondern er sagt ihm ganz ehrlich, nein, Gott bietet es mir sogar an. Oder wenn er es mir anböte, sagt er nicht. Ich würde es nicht wollen, weil er sagt, der Besitz der Wahrheit macht träge, meint er dann. Was meiner Ansicht nach falsch ist, also Levinas sagt dann, nein, Gott Wissen heißt Wissen, was zu tun ist. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire, was man tun muss. Das ist ein Ruf, das ist also ein anderer Entwurf. Pascal wird sagen, die Suche ist es. Es ist tatsächlich die Suche. Aber warum? Weil wir eben dem Tod und dem Elend auskommen wollen. Sie haben einen geheimen Trieb, der sie bewegt, äußerliche Zerstreuung, Beschäftigung zu suchen. und der aus dem Gefühl ihres beständigen Elends erwächst. Und sie haben einen weiteren geheimen Trieb, der von der Größe unserer ursprünglichen Natur übrig geblieben ist und der sie erkennen lässt, dass das Glück tatsächlich nur in der Ruhe und nicht im Tumult liegt. Nicht? Wir müssen also beides zusammennehmen. Nicht? Und aus diesen beiden entgegengesetzten Trieben bildet sich in ihnen ein verworrener Vorsatz, der sich vor ihren Blicken am Grunde ihrer Seele verbirgt und der sie bewegt, nach Ruhe durch Geschäftigkeit zu streben und sie stets vorzustellen, dass sie die Zufriedenheit, die sie nicht im Mindesten haben, erreichen werden, wenn sie erst einige klar erkennbare Schwierigkeiten überwunden haben und sich dadurch das Tor zur Ruhe öffnen können. Nicht? Also man weiß einerseits, Glück heißt Ruhe. Glück wird ja so banal dann immer definiert als, dass man hat, was man will. Das ist einfach so die kürzeste und einfachste Bestimmung von Glück, dass man hat, was man will, muss man dann noch ein bisschen ergänzen und sagen, was man wirklich will, nicht was man meint zu wollen. Das tun also die Griechen dann noch dazu. Die haben keine Sollensethik, sondern eine Wollensethik, die dann, man hat ein Streben, ein Verlangen und sucht das Richtige. Bitte. Ja, im jetzt, okay, darauf hat, also, welcher Satz ist ursprünglicher? Haben, was man will oder wollen, was man hat? Ich meine, dass die Leute schon recht haben, die sagen, die ursprüngliche Fassung heißt, ich bin dann glücklich, wenn meine Wünsche erfüllt sind, also wenn ich habe, was ich will. Und Augustinus spricht das jetzt extra an und sagt, weil wir eigentlich so unersättlich sind in unseren Wünschen. Deswegen muss man einen Ausweg finden und dann bietet sich als lebenskluge Regel an, du sollst nicht also danach streben zu haben, was du willst, sondern du sollst wollen, was du hast. Und da sagt jetzt Augustinus dazu, da weiß er nicht, ob er darüber eher lachen oder weinen soll. Bitte?
Also ich will damit kein Abfinden, sich mit etwas abfinden, sondern das, was man hat, anerkennen und wollen. Aber nicht als in Form eines Abfindens.
Nein, nein, also das ist ja auch der Vorschlag, der dort gemacht wird. Jetzt geht eben Augustinus davon aus und sagt, in Wirklichkeit haben wir einen Hunger nach Unendlichkeit. Und deswegen sind wir also wesentlich hungrige und dürstende Wesen. Das hat er also von den Griechen her übernommen. Bei Pieper heißt das dann, die ganze Dynamik des Geschöpfes ist Hunger und Durst. Also ich sage mal, das geht von Plato bis Pieper durch. Da werden wir ja noch drüber reden. Über Pieper kommt ja noch in diesem Semester auch noch vor. In der Vorlesung ist das ja, nicht im Seminar. Also, dass er sagt, an sich hat, da können wir nichts dazu. Wir wollen eigentlich alles. Sie sagen, das sei der sogenannte Appetitus Naturalis. Der Mensch strebt nach Unendlichkeit. Eigentlich. Eben. Und also sei so. Und tatsächlich ist es so, dass jede Wunscherfüllung, das ist wieder Wilhelm Busch, jeder Wunsch, sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also aus jedem Wunsch entstehen mehr Wünsche. Ich habe das immer so formuliert, jede Wunscherfüllung ist wie Salzwasser trinken. Und dann gibt es da auf diese Situation zwei extreme Antworten. Das eine ist der Buddha, und er sagt, du musst den Durst loswerden. Du musst aufhören zu wünschen. Solange du noch wünschst und das suchst, bist du elend. Denn wünschen heißt ja noch nicht haben, was man wünscht. Wenn man es hat, und das steht dann in Faust wieder, nicht? Im Genuss verschmachte ich nach Begierde, in der Begierde verschmachte ich nach dem Genuss. dass der Mensch also keine wirkliche Ruhe findet, sondern immer unterwegs ist. Und Buddha schlägt vor, dass man eben das erreicht, durch Erkennen und Askese dorthin zu kommen, dass man den Durst auslöscht. Das ist die radikalste Position, die es gibt. Gewissermaßen die Geburt rückgängig macht. Wir sind ein Bündel von Begierden. Fünf Stücke des Anhangens, die wir haben, und der Begierden. Von den einfachsten leiblichen bis zu den geistigen Bedürfnissen. Und die müsste man loswerden. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist, meine ich, die biblisch-christliche, wo gesagt wird, erkenne das als eine göttliche Pädagogik. Du musst mehr wünschen, als du tust. In den Kirchengebeten der römischen Liturgie kommt das immer wieder vor, dass Gott gebeten wird, wir bitten dich, lass uns ersehnen, was du verheißest. Weil wir das nämlich nicht wollen. Wir sind mit weniger zufrieden. Wir sind zufrieden mit dem Glück und Sex und vielleicht im Lexikon vorkommen oder im Guinness-Buch der Rekorde oder so. Das wäre es eigentlich. Aber wir wollen nicht eigentlich wirklich, außer in den Stunden der Gnade, wollen wir eigentlich nicht, was uns da bevorsteht, nämlich da irgendwie Brüder und Schwestern Jesu Christi und in der Dreieinigkeit leben. Kierkegaard führt das extra aus in einem seiner Bücher, da hat er das Bild gefunden, dass so einem Häusler, einem Tagelöhner, der Kaiser einen Brief schreibt, seine Tochter will ihn heiraten. Und der Tagelöhner, ich bin doch nicht verrückt, was mache ich mit einer eulen Prinzessin? Ich will die Grete von nebenan und zwei Kühe. Aber keine Prinzessin, sagt er, und so ist das mit den Christen. Solange wie Jesus Brot vermehrt hat, wollten sie ihn zum König machen. Und dann sagt er, jetzt gibt es kein Brot mehr, jetzt gibt es nur noch mich. Und er sagt, so intim haben wir es eigentlich nicht gemeint. Und sind weggelaufen. Dass er seinen eigenen Leuten sagen muss, wollt ihr nicht auch gehen? Das ist das ganze Problem. Das ist nicht wahr, was der Feuerbach meint, dass Religion Wunscherfüllung ist. Das wollen wir gar nicht, was uns da angeboten wird. Das ist also der Punkt, der nochmal drinsteckt. Also das ist die andere Strategie. Die eine Strategie sagt, du musst den Durst abgewöhnen. Der andere sagt, lerne, dass die Ziele immer noch nicht sind, du hast immer noch zu wenig vor. Und das ist eigentlich das, was also die christliche Spiritualität sagt. Also gegeben ist vorweg dieses Verlangen nach, das in uns drin steckt. Das ja auch schuld ist, dass wir deswegen mit uns nicht zufrieden sind, mit dem Partner nicht zufrieden sind und alles das, weil keiner der Liebe Gott ist. Deswegen haben wir auch gesagt, dass der erste Schritt in der Liebe ist, dem anderen zu verzeihen, dass er nicht Gott ist. Kann einen nicht so verstehen, kann einen nicht so lieben, kann nicht so mit einem umgehen, wie man sich das eigentlich träumt. Nicht? Und jetzt gibt es eben die beiden Möglichkeiten. Entweder Durst weg oder tiefer dürsten. Bitte?
Aber es wäre ja, also wo kann man das ganz durchführen, wie der Pascal das macht, aber es gibt ja nun auch, du hast ja schon am Anfang die Kunst benannt, es gibt ja auch eine Zielerreichung im Endlichen, die wirklich glücklich
ist. So ist es.
Und wie kriegt man das da jetzt
eigentlich? Wie kriegt man das rein? Ich meine, das müsste man, ich finde am hilfreichsten, das ein theologisches Wort dafür einzuführen, Sakrament. Also dass wir streben tatsächlich nach Unendlichkeit, meinen aber, das müsste ein unendliches Gut sein, das wir kriegen. Deswegen also zum Beispiel das Sammeln, so bei Hesse, Narziss und Goldmund, nicht? Der sammelt also da die Frauen, weil er irgendwie die große Mutter sucht oder was weiß ich. Also man geht, das nennt Hegel dann die schlechte Unendlichkeit. Ich gehe statt auf das wirklich Unendliche zu, versuche ich möglichst viel Endliches zu sammeln. Sammlerin heißt ja auch im Film von Romer, nicht? Wo er das also genau behandelt. So. Das wäre also genau diese Fehlform. Was man erkennen müsste, wäre, dass in dem begrenzten Gut, was ich bekomme, mir eine unbegrenzte Bejahung begegnet. So sind wir da. Also Gott hat ja riskiert, mit uns und mit den Engeln Wesen zu schaffen, die wissen, dass sie endlich sind. Um zu wissen, dass man endlich ist, muss ich einen unendlichen Horizont haben. Im unendlichen Horizont ist aber dann meine Endlichkeit zusammengeschrumpft auf einen Punkt. Ich kann noch so viel haben, wie ich will. Gegenüber dem Unendlichen ist das wie nichts. Und wenn ich jetzt sage, Gott liebt mich, lieben heißt sagen, es soll dich geben, okay, also er liebt mich, gut. Aber dann gucke ich jetzt, was ist das für eine Liebe? Und da beurteilt man die Liebe ja nach den Früchten. Das wird ja auch so gesagt, man soll den Baum nach den Früchten beurteilen. Also gucke ich mich Früchtchen an und sage, na, wenn das alles ist, warum bin ich nicht hübscher, warum bin ich nicht gescheiter, warum bin ich nicht reicher, warum bin ich nicht netter und alles bloß so, wie ich bin. Also offenbar liebt mich Gott, aber nicht besonders. Und deswegen muss man dann selber sehen, wo man bleibt. Und deswegen grapschen die dann da nach dem Apfel, wenn es denn einer war. Also es wäre wichtig zu erkennen, in dem begrenzten Gut, was ich bekomme, ist die unbegrenzte und unbedingte Bejahung meiner drin, auf die ich eigentlich aus bin. Ich bin nicht auf Güter aus, sondern ich bin aus auf das unendliche Bejahtsein. Und wenn ich das klar bekäme, dann wäre tatsächlich das möglich, was hier gegeben ist. Und was Pascal tatsächlich zu wenig kennt, da schlägt jetzt dieser scharfe Augustinismus durch bei ihm. Man könnte also sagen, so katholisch gesagt, das ist eben dann protestantisch, was da rauskommt bei ihm. Das ist ja mit dem Augustinus so, nicht? Also, dass ich tatsächlich hier Glück haben kann, weil es schon das Wort, was Paulus dafür verwendet, heißt Arabon. Wir sagen meist Unterpfand. Das ist ein falsches Wort. Das ist kein Unterpfand, sondern es ist schon die erste Rate. Es ist es schon. Liebe, Glück, alles Mögliche, was es hier schon gibt, ist schon erste Rate. Das heißt Arabon. Unterpfand ist was anderes. Das ist so ein Zettel, das man kriegt von der Garderobe. Hinterher ist der Pelzmantel doch gestohlen. Also, das ist also nicht der Punkt. Sondern hier geht es um die erste Rate, die das ist. Nicht? Das ist gemeint. Und das fehlt bei ihm. Die müsste man genau einzeichnen. Aber Sie hatten auch dazu. Hatten Sie?
Das
hört
ein bisschen weg. Ich wollte das nicht unbedingt sein. Und zwar bei den Experimenten und Schaffen der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Wo man ja letzten Endes einen Computer versucht zu erschaffen, der sowas wie denken kann. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwo eine Hypothese ist oder ob schon am Laufen ist. Wenn dieser Computer sich selbst bewusst wird, das ist ja nicht auszuschließen, ist er aber durch seine Konstruktion von Menschen gemacht in der Lage, seinen Tod auszubringen. Leider nicht die genauen Verhältnissen. Fängt er ja dann an, also er hat ja diese absolute Gewissheit, weil er das ja selber berechnen kann, depressiv zu werden. Was macht man damit?
Also, wie Sie sagen, man kann das nicht ausschließen. Wir haben das im Mittelalter erörtert unter dem Stichwort Inductio formae immateria. Wenn man eine Materie so anordnen kann, dass da eine Geistseele hineingehört in der Sprache, dann käme die hinein. So wie auch Spähmann sagt, wenn es hier rausstellt, die Delfine können doch denken, dann müssen wir sie eben als Personen behandeln. Sag, bis jetzt sieht man das nicht so, dass das so ist. Aber dass das grundsätzlich unmöglich sein sollte, traue ich mich nicht zu sagen. Also da stimme ich Ihnen ganz zu. Und dann wäre das eben tatsächlich dann eine Person. Wer sagt denn, dass es Personen nur so geben muss wie uns? Wer weiß, was es noch auf anderen Sternen vielleicht gibt oder auch nicht gibt. Nicht? Jedenfalls wäre es dann ein Wesen, das seine eigene Endlichkeit erkennt, genau was ich eben beschrieben habe, und kommt dann genau in diese Situation, von der wir jetzt hier sprechen. Bin ich dann voller Misstrauen und Entsetzen und Misstrauen gegenüber meinem Hersteller oder dem, der mich ins Sein gerufen hat, oder kann ich die Situation so sehen, wie ich sie jetzt alternativ beschrieben habe, dass ich sage, ich verdanke mich dann eben dieser Person, die mich gerufen hat. Denn wenn ich ja, wir müssen jetzt reden, was Intelligenz heißt, für mich gehört in die Mitte der Intelligenz die praktische Vernunft und in die Mitte der praktischen Vernunft das Gewissen. Und im Gewissen gehört hinein das Gerufensein zum Gutsein. Also das ist der Aristoteles, um das zu verdeutlichen, ich hatte das gestern schon angesprochen, Aristoteles hat ja einen analogen Begriff von Sein. Und er sagt, Lebewesen sind nur, wenn sie leben. Und so sage ich, Personen sind nur, insofern sie lieben sollen. Oder sollen dürfen. Nicht? So wie ein Lebewesen nur ist, wenn es lebt. Und eine tote Katze keine Katze ist, die tot ist, sondern eine gewesene Katze ist. So sind Menschen, wir sind einerseits auch Lebewesen. Aber andererseits sind wir Geistwesen. Und als Geistwesen kantisch gesagt, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist dasselbe. Das heißt, Menschsein heißt aufgefordert sein zur Menschlichkeit. Bei Menschen gibt es nämlich den Gegenbegriff unmenschlich, außer nicht menschlich. Das gibt es bei Hunden und Katzen nicht. Nur bei Menschen kann ich außer nicht menschlich, das ist alles andere, unmenschlich sein. Und unmenschlich können nur Menschen sein. Kein Tier ist unmenschlich. Also Menschsein heißt Geistwesen sein, heißt lieben sollen, gut sein sollen. Und wenn also ein solches Wesen dann eben eine Person wird, dann steht sie unter diesem sittlichen Anspruch. Und dann hat es sich zu diesem Woher dieses sittlichen Anspruchs zu verhalten. Das ist mein philosophischer Gottesname. Ich sage nicht Causas Ui oder irgend so ein Zeug. Ich sage, Gott, der philosophische Gottesname heißt das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Woher kommt ein Du sollst? Kein Wert sagt Du sollst. Keine Situation sagt Du sollst. Nur ein Jemand kann sagen Du sollst. Nur ein Jemand kann sollen und nur ein Jemand kann sagen Du sollst. Und dann führt mich das, also deswegen ist das, behaupte ich, also Gewissenserfahrung, unmittelbare Gotteserfahrung. Auch die Leute können das nennen, wie sie wollen. Das ist erstmal gegeben und das gehört dann mit dazu, zu einem solchen Geistwesen. Und dann steht er genau in derselben Situation, die ich jetzt hier beschrieben habe. Was mache ich mit meiner Begrenztheit, mit meiner Verlorenheit? Muss ich jetzt da depressiv werden? Oder kann ich, jetzt kommt das Gegenbegriff, dankbar sein? Ich behaupte, Dankbarkeit ist das Grundverhältnis richtigen Lebens. Heidegger hat uns wieder darauf hingewiesen, dass Denken und Danken nicht bloß sprachlich zusammengehören. Undankbarkeit ist immer Gedankenlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist Undankbarkeit.
Bitte? Das Problem ist doch, dass diese Dankbarkeit sich so unmittelbar mit den Dingen nicht einstellt.
So ist es.
Ja? Und jetzt würde ich noch auf einen anderen Gedanken kommen, der auch bei Guardini, glaube ich, eine Rolle spielt. Damit ich dieses Gegebensein und dieses Zusammensein mit den Dingen als dankbar empfinden kann, gibt es ja den Modus des Spieles.
Ja.
Und da würde ich bei Pascal ein bisschen kritisch anmerken, dass er die Zerstreuung doch zu negativ
ja.
sieht.
Sie haben, Sie haben recht.
Diesen Modus
genauso.
Des Spieles.
Ja, ja.
Und das ist ein, wirklich ein guter Modus, um mit diesen Dingen, die man zur Verfügung hat, auch
umgehen kann. Ja. Eben, diese ganze Dimension fehlt, also diese ganz, was Schiller dann sagt, nicht, dass der Mensch Mensch ist, wenn er spielt, und umgeht, dass das die Spitze der Freiheit ist, wo ja dann, ich dann auch nochmal sage, auch der Ernst gehört dazu. Ich habe eins meiner Bücher habe so betitelt, Spielernst. Weil ich sage, ich mache ein Spiel kaputt, wenn ich ein Spiel bloß spielerisch betreibe. Ich muss ein Spiel ernst nehmen. Man kann nicht Mensch ärgern, nicht mit jemandem spielen, der sich überhaupt nicht ärgert. Meine, man kann es auch nicht spielen, der einem gleich das Brett auf den Kopf haut. Nicht? Aber wer da nicht im Ernst spielt, das geht nicht. Also ich mache ein Spiel kaputt, wenn ich es spielerisch nehme und ich mache ein Spiel kaputt, wenn ich es zu ernst nehme. Ich muss es ernst spielen und dann sind wir genau bei diesem Glück mit der Gegenwart. Das ergänzt sich, meine ich, unmittelbar mit dem Gedanken von Dr. Hirmann, dass man es wirklich so zusammennehmen kann und sagen kann, wenn ich das entdecke, diese Gegenwart des Gebers in der Gabe, das ist ja von Bader hier, den Münchner Philosophen, ist das ja die Definition der Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Und genau das wäre dann eben, ich muss das Leben spielen. Und das ist ja bei den Kirchenvätern eine ganz wichtige Kategorie, bis hin zur Kreuzigung. Wird alles als Spiel gedacht. Die Alternative wäre Kampf und Arbeit. Kampf und Arbeit.
Deshalb denke ich, sind auch diese Sachen wie der Fußball momentan
ja.
fast religiös
ja.
aufgeladen oder sind religiös
ist
aufgeladen,
so. Ja, ja.
weil das in unserer praktischen christlichen Lebenseinstellung oder in der ganzen Lebenspraxis kaum mehr vorkommt.
So ist es.
Das ist irgendwo so weit
ja,
weg.
Ja.
Das ist so weit weg.
Nee, das ist wichtig. Eben, das ist ja ein ganz wichtiges Kapitel, wenn Sie es nicht gelesen haben, kann ich es Ihnen nur empfehlen. Also dieses Büchlein von dem frühen Guardini über Liturgie und da heißt ein Kapitel Spiel. Und er zeigt, dass Liturgie eine hohe Form von Spiel ist. Und Spiel eben in diesem Sinn, wie eben aus den ästhetischen Briefen von Schiller von mir zitiert, dass der Mensch ganz Mensch ist, wo er spielt. In dieser Freiheit. Und wir haben ja bei höheren Tieren, haben wir in der letzten Jugendphase so eine knappe Phase, wo die auch spielen können. Wo das so, sich so annähert dem Menschen. Das ist wirklich der Umgang, der dorthin gehört. Also die Gegenbegriffe, wie gesagt, wären Kampf, das ist die Bestimmung in der Antike, die haben es immer mit dem Kampf. Polemos pater panton, der Krieg ist der Vater von allem. Und die Neuzeit, bürgerlich, die hat es mit der Arbeit. Ganz zentral die Arbeit in der Phänomenologie des Geistes bei Hegel, wo innerhalb der Anerkennung ist der Kampf auf Leben und Tod und dann die Arbeit, in der der Mensch sich findet und seine Freiheit findet, was dann hinterher dann auf dem Tor nach Auschwitz stand. Arbeit macht frei. Das ist also so, und demgegenüber die christliche Tradition, Spiel. Gott schafft, seine Schöpfung ist keine Arbeit, sondern es ist Spiel. Liturgie ist Spiel. Deswegen kann man nicht sagen, dass die Priester da ihren Arbeitstag haben am Sonntag, nicht? Sondern es ist genau diese Form dessen, was eigentlich Muse heißt. Muse heißt auf Griechisch Schole und davon kommt eigentlich unser Wort Schule. Das soll auch keine Arbeit sein, sondern eben Muse. Nicht Spielerei, Spiel, die freien Künste, die nicht unmittelbar der Lebensnotdurft dienen, sondern in der gedacht wird, in der wir uns unser vergewissern oder so. Bitte?
Zum Thema Dankbarkeit. Ich denke, man kann Dankbarkeit nur, vielleicht nicht nur, aber hauptsächlich dann empfinden, wenn man weiß, wie etwas ist, ohne dass dasjenige, wofür man dankbar sein soll, da ist. Also ich kann für etwas dankbar sein, wenn ich weiß, wie es ist, wenn ich dieses Etwas nicht gehabt habe.
Ja.
Und dann ist es schon ein Außenstehen, aber dann wieder ein Innenstehen, wenn ich es.
Also ich meine...
Also durch die Differenz, weil sonst wie soll ich einen Grund haben, über etwas dankbar zu sein?
Also ich meine, dass es schon auch... Das ist in der Regel, so ist es leichter. Das räume ich Ihnen einfach ein. Sie merken, ich zögere, weil mir nochmal daran liegt, dass das... Einen Schritt weiter gedreht müsste ich widersprechen. Es gibt Leute, die sagen mir, wir brauchen das Böse und das Übel, damit wir das Gute wahrnehmen können. Da bin ich ganz dagegen. Nicht? Eben, deswegen sage ich eben, deswegen mein Zögern, weil Ihr Satz ein bisschen so da dicht dran liegt. Deswegen würde ich das nochmal ergänzen wollen, durch den Gedanken sagen, ich kann auch in der Überraschendheit, im Verkosten der Güte selber dankbar sein. Wenn man bloß ein Stück Brot kaut und dann wird das süß im Mund. Wir wissen wodurch, weil eben die Stärke dann da in Zucker verwandelt wird. Nicht? Aber einfach dieses Wahrnehmen als solchen, da muss ich mir jetzt nicht dazu denken, wie wäre das, wenn ich jetzt das Brot nicht hätte, sondern ich meine, dass ich hier die Dankbarkeit unmittelbar einstellen kann angesichts dessen. Und deswegen meine ich auch, Leuten sagen zu sollen, das sollten wir auch ein bisschen einüben, damit wir es nicht erst nötig haben, dass uns die Dinge verloren gehen. Man sollte wissen, was man jetzt hat am Partner, an der Gesundheit, an allen möglichen Dingen und es nicht erst merken, wenn es vorbei ist oder so ähnlich. Ich entsinne mich an eine Stelle im Tagebuch von der Anne Frank. Da sagt ihr die Mutter, die da in ihrem Kabuff da eingesperrt da sitzen, sagt ja, anderen Leuten geht es noch viel schlechter. Und dann notiert die Anne Frank, sagt, das gefällt mir nicht. Man muss nicht immer gucken, wo es anderen schlechter geht, sondern in sich ist es doch, wir sind jetzt hier zwar eingesperrt, aber ich kann vom Fenster rausgucken und ich sehe die weißen Wolken im blauen Himmel oder so. Also versucht das über diese Positivität zu machen. Deswegen so mein Zögern, das noch dazu nehmen, ist es richtig, es wird deutlicher, wenn ich mir vorstelle, es wäre nicht da oder erinnere mich, wie es weg war. Aber mir läge doch auch daran, dass man sich einüben kann. Deswegen sollte man eben also ein bisschen meditieren oder so etwas im Leben, dass man einfach verkostet, was schon da ist. Also so, wenn das Gnasius ja sagt, nicht das viel Wissen sättigt, sondern das Verkosten der Dinge. Dass man mit Bewusstsein jetzt das, was man isst, isst oder trinkt, was man trinkt oder so etwas, dass man das schon da wissend tut oder aufmerksam tut. Aufmerksamkeit ist das Wort, was Simone Weil da so wichtig findet. Bitte.
Dankbar. Verzweiflung oder Depression. Ja. Aber und darin liegt ja dann eigentlich die Weisheit, diese Wahl richtig zu treffen in seinem Leben. Aber was ich da ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man das verbindet mit dem, was wir auf einem Bild von Depressionen zum Beispiel haben, die eben dann quasi klinisch bedingt sind, wo man sagen kann, dieser Mensch ist so in sich gefangen, dass er nicht die Wahl hat.
Ja, ganz richtig. Wichtig, ja. Ja. Vielen Dank. Muss man unbedingt anschließen, das muss man aufpassen, wenn wir, da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir hier so Anthropologie machen, dass wir nicht so völlig abheben. Nein, das Erste ist insofern natürlich auch, wo ich mit solchen Menschen zu tun habe, dass ich die erstmal natürlich zu einem Kollegen schicke und dann muss erst ein Medikament her. Und dann kann man hinterher sehen, was dann zu reden ist. Das ist völlig klar. Nicht? Und das darf man dann, die Verwechslung kommt öfter vor. Das ist auch eine kostbare kleine Schrift von Gordini über die Schwermut, wo das so anspricht und wo dann die Gefahr ist, das gleichzusetzen mit dem, was das die eigentliche, eine der Hauptsünden ist, nämlich das, was die Mönche Arcadia nennen. Wörtlich heißt das Sorglosigkeit. Aber Sorglosigkeit ist hier nicht gemeint wie Hans Kuck in die Luft, sondern die beste Übersetzung dafür ist, so hat das also der Pater Schneider, unser Spiritual in St. Georgen, da gesagt, null Bock. Also man kann überhaupt nichts machen, man will nicht, man weiß nicht. Und das ist das ist eine Gefahr für den Menschen, der eben jetzt mit sich konfrontiert wird, der da eben sitzt in seiner Zelle und jetzt eigentlich hier dankbar sein soll und dann in das hineingerät. Das ist also ein Verlust an Liebe und all das, was dort hineingehört. Und das darf man auf gar keinen Fall vermischen und verwechseln mit der Erkrankung, die aber mit unserer Leiblichkeit zusammenhängt, mit dem Stoffwechsel zusammenhängt. Und das hat man natürlich früher nicht so gut unterscheiden können, wie das heute möglich ist, dass man es versuchen muss, wirklich auseinanderzuhalten. Also, dass man also nicht die Leute, die krank sind, nochmal obendrein lieblos schilt. Das ist ja das Problem. Das sage ich zum Beispiel, wenn ich so zu diskutieren habe mit Leuten, die so vor allem sehr stark mit der Psychosomatik arbeiten und so, bitte dann beachtet beide Seiten. Es ist nicht, dass die Susan Sontag hat zwei Bücher geschrieben anlässlich ihrer eigenen Krebserkrankung, dass sie sagt, sie will nicht das hier mit Sinn erklärt kriegen, dass sie zu wenig geliebt hat oder ihre Partnerin sie zu wenig geliebt hat oder so. Das gehört überhaupt nicht hin, es ist einfach eine Krankheit erstmal. Und sie will da keinen Sinn haben dafür. Dann verurteilt man nämlich nochmal den Kranken. Und das kann man lesen in den Psychosomatikbüchern. Dass da drin steht, der Kranke ist schuld oder sein Partner ist schuld oder so etwas. Da kann man nicht aufmerksam genug sein. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Das muss man wirklich rausnehmen. Ob ich auf der einen Seite jetzt eine Krankheit habe oder ob es wirklich darum geht, dass ich es an der Aufmerksamkeit und Dankbarkeit fehlen lasse. Tatsächlich lassen wir es alle daran fehlen. Wer von uns ist schon vollkommen heilig, nicht? Die Frage ist also, das so steckt in uns immer eigentlich beides so drin ein bisschen, nicht? Aber man muss es eben erst prinzipiell erstmal ganz deutlich unterscheiden. Und wir reden tatsächlich hier jetzt nicht von dieser leiblichen Seite, sondern wir reden hier von den grundsätzlichen Texten. Und dann haben wir hier da auch nochmal festgestellt, dass eben die Dinge ihm, dass hier ein ganzer Bereich fehlt. Nicht? Stichwort war also, es gibt Glück und Freude hier. Ein deutliches Beispiel war das Spiel. Das ist aber nur eins, man könnte eine ganze Reihe anderer noch aufzählen, die hineingehören, wo tatsächlich eben schon diese Gegenwart erfahren wird. Arabon, erste Rate. Dass das schon da ist, der Anfang. C.S. Lewis nennt das so, dass da sind schon Sonnenkringel auf dem Weg. Kann einem das schon begegnen. So wie früher, so als es noch einen Advent gab, nicht wie heute, wo dann ab Sommer dann also schon da die Spekulatius da sind, ne? Sondern da lag dann ja doch zwischendurch dann immer mal schon ein Plätzchen auf der Fensterbank oder so. Das hatte dann irgendwie der Nikolaus da verloren oder was weiß ich. Und sowas gehört eben schon zum Leben in dieser Form mit dazu. Das ist es schon. Tatsächlich haben wir nicht bloß Sehnsucht, sondern immer auch schon Erfüllungen. Und deswegen gehört zum Glück das Verheißungsmoment. Paul Ricoeur hat gesagt, im Glück zeigt sich immer die Glückseligkeit. Es öffnet sich ein Fenster. Und der Goethe sagt, das Schöne ist nicht sowohl leistend als versprechend. Es hat eine Verheißung. Also jede Glückserfahrung ist ein Versprechen. Wo sich etwas auftut, von mir die Frage ist, ob man dem Versprechen traut. ob man dem glaubt. Aber es hat Versprechenscharakter. Es ist nicht einfach bloß so, dass es mir jetzt da gut geht oder wohl geht, sondern zugleich steckt so drin, es wird alles gut und in Ordnung. Und die Frage ist, ob man dazu stehen kann, nicht? Ob man da traut, weil es ja eben vergeht. Aber das ist eben die Frage, ob das hat mich ja so betroffen gemacht, als ich das gelesen habe von der Ilse Eichinger, wo die mal gefragt wurde, was ist das Glück? Und sie antwortet, es vergeht. Anstatt erstmal zu sagen, es muss ja erstmal auf mich zukommen. Auch bei der Zeit. Viele Leute sagen, was ist Zeit? Da sagen die, sie vergeht. Ja, langsam. Ehe sie vergeht, muss ja erstmal auf mich zukommen. Jeder Augenblick wird mir geschenkt. Ich kann mir keinen selber nehmen. Sondern nur, wenn ich ein Geschenk gekriegt habe, kann ich mir dann nehmen für ein Thema, für einen anderen Menschen oder für so etwas. So wie sie sich jetzt für mich das nehmen. Und da ist jetzt die Zeit schon wieder rum. Vielen Dank und bis nächste Woche. Also wir machen einfach da weiter, vielleicht schlagen wir auch welche Sachen, wo es zu sehr doppelt ist. Sie lesen einfach so ein bisschen vor und dann können wir da darüber reden dann, nicht?